Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Sigrid Fischer. Ja, und ich habe mit der deutschen Rapperin Nura Habib Omar gesprochen. Man kennt sie als die eine Hälfte vom Rap-Duo Sixten. Zusammen mit Juju hat sie 2016 die EP Asozialisierungsprogramm und ein Jahr danach dann das Album Leben am Limit rausgebracht mit Songs und Videos, in denen sie auch beide von Bitches und Huren und Motherfucking rappen. Also wo Frauen sagen, was sie wollen, wie sie es wollen. Dafür wurden sie bejubelt. Sowas gab es bis zu dem Zeitpunkt von Frauen noch nicht, sagt sie. Aber sie wurden auch kritisiert, von wegen, sie würden den Sexismus der rappenden Männer einfach fortsetzen. Und sie wurden vor allen Dingen auch von Männern aus der Szene angegriffen. Wie können es Frauen wagen, sich so zu benehmen wie sie? Sie sollten doch besser Pornos drehen und in der arabisch geprägten Rapperwelt haben Frauen eben eher ruhig und bescheiden zu sein. Inzwischen ist das Frauenduo Sixten ja Geschichte. Jede hat bereits ein eigenes Album raus, das von Nura heißt Habibi und da ist sie viel melodiöser, mehr R&B und auch ein bisschen zahmer und gefälliger. Und sie hat jetzt auch ihre Autobiografie veröffentlicht, mit 31 schon, holla. Das heißt also, sie hat einiges zu erzählen aus ihrem Leben. Sie kam nämlich als Dreijährige nach Deutschland, geflohen aus Kuwait vor dem Zweiten Golfkrieg mit ihrer eritreischen Mutter und drei Geschwistern. Oma und Opa, die waren schon hier und ja, dann landeten die erstmal in Wuppertal, in Flüchtlingsheimen, dann kam die Schule, dann der Bruch mit der Mutter und betreutes Wohnen. Dann ist sie nach Berlin, hat gekellnert, war Barfrau, Türsteherin und hat Musik gemacht. Erst mit den toten Crackhuren im Kofferraum, dann eben mit Sixten und schließlich Solo. Ja, das war jetzt die extreme Kurzfassung der knapp 200 Seiten ihres Buches. Weißt du, was ich meine? Nura ist eine sehr politische Frau, kann man auch in dem Buch lesen. Ihren ersten Soloauftritt hatte sie bei Wir sind mehr in Chemnitz 2018 und sie ist auch sehr westlich sozialisiert und sie schreibt auch in dem Buch, ja, wenn Kinder sich integrieren sollen, dann müssen sie ein westliches Leben leben dürfen. Und mit diesem Buch will sie zeigen, dass es jeder eigentlich schaffen kann, auch wenn man nicht in so guten Verhältnissen groß geworden ist. Naja, natürlich schafft das nicht jeder, deshalb wollte ich von ihr wissen, was sie denn eigentlich Spezielles hat oder was man dafür braucht, um es zu schaffen. Ja, wie es auf dem Buchdeckel heißt, vom Asylheim in die Charts.
Hallöchen, richtig gut zusammengefasst. Warum habe ich nicht einfach genau das geschrieben im Buch?
Ja, hätten Sie sich eine Menge Mühe sparen können. Stimmt. Nein, aber ich muss sagen, ich habe es wirklich ja gelesen und das ist ein ganz beeindruckender Weg, den Sie da gemacht haben. Und Sie schreiben dann ja auch, ich will euch zeigen, dass jeder es schaffen kann, ne? Auch wenn man in nicht so guten Verhältnissen groß geworden ist. Ich glaube das nicht, dass das jeder schaffen kann, aber was haben Sie denn speziell, was braucht man denn dafür, dass man wirklich ja aus dem Asylheim, wie es glaube ich auf dem Titel steht, in die Chart sozusagen kommt?
Wenn man jetzt sich für irgendetwas interessiert, sei es jetzt Musik machen oder Musik produzieren oder sonst was, sollte man schon auf jeden Fall Taktgefühl haben, schon was mitbringen. So ist es nicht, dass jetzt jeder das schaffen kann. Also man sollte schon irgendwie Musik lieben, um das einfach auch wirklich zu machen, aber dann, finde ich, steht der eigentlich nicht viel im Weg rum. Ich finde einfach so, dass es viel mehr Möglichkeiten geben sollte für Jugendliche, die wie ich aufgewachsen sind. Mir hätte das zum Beispiel alleine gereicht, wenn es ein Jugendzentrum gegeben hätte, wo es einen Musikraum gibt, wo man da irgendwie, wo dann da irgendjemand vorbeikommt, wenn man erklärt, wie man Texte schreibt oder dann da vielleicht ein Produzent ist, der dann so erklärt, wie man einen Beat macht und so, weil schon allein das, dass man da sitzt und mit jemandem einen Beat zusammen produziert, die meisten Jugendlichen in meinem Alter damals hatten einfach gar keine Möglichkeiten. Mhm. Und man hat noch, woher soll ein Jugendlicher wissen, dass er gut Musik produzieren kann, wenn er nicht mal einen Laptop hat, mit dem er das macht?
Es müsste auch gar nicht unbedingt Musik sein, wenn ich sage, man kann das schaffen. Es könnte auch was anderes sein. Also Sie haben schon alles, so einen starken Willen aber auch, ne? Also braucht man nicht so einen Willen oder so einen... Sie sind eine starke Persönlichkeit, glaube ich, ne?
Ja, aber das war ich nicht immer, auf jeden Fall. Mhm. Das weiß ich ja auch, dass es auch ein langer Prozess war, sage ich mal.
Glauben Sie, das hat mit Ihrer Geschichte zu tun, die ich da gerade ganz kurz skizziert habe, auch, dass Sie so geworden sind?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dieses, ich werde meinen Willen durchsetzen, Ding hatte ich auf jeden Fall schon damals bei meiner Mutter. Darüber haben wir die letzten Tage auch immer geredet. Mhm. Aber dass ich so selbstbewusst geworden bin und das kam dann auch erst wirklich hier irgendwie in Berlin. Das war vorher nicht so krass. Das habe ich erst bekommen dadurch, dass ich irgendwie selber was erreicht habe und dann auch, es war mein Ding dann einfach. Dieses Musikding war mein Ding und da wurde ich halt irgendwie auch durch die Auftritte mit den Crackhuren wurde ich selbstbewusster, weil da war es halt auch so, wir sind da wirklich mit vor 10 Leuten manchmal aufgetreten. So, und ja, so da, von den 10 Leuten haben dann einfach 5 Leute uns gemocht. Und du hast aber trotzdem einfach alles gegeben, als wenn das eine ausverkaufte Halle ist. Und du darfst dir natürlich auch nicht an, bei den 5 Leuten, die da vor der Bühne stehen und sich umdrehen oder Mittelfinger zeigen, da musst du denen richtig ins Gesicht lächeln und kill them with kindness. So, das ist einfach so, was wollen die machen, wenn du freundlich bist, wenn du da Party machst und wenn die einfach merken, dass deren Blicke dir nichts auskönnen. Und dadurch wird man, glaube ich, auch hart. Auch wenn man das in dem Moment halt vorspielt, geht man trotzdem danach runter von der Bühne und denkt sich, ey, cool, ich hab's durchgezogen und hab mein Ding gemacht und da wird keiner jetzt irgendwas Blödes denken, sondern ich hab's einfach hardcore durchgezogen, auch wenn da Hater im Publikum waren, die davon nicht überzeugt waren. Mhm. Hast du es trotzdem geschafft. So. Ja. Das ist halt das Ding vielleicht.
Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück in die Wuppertaler Zeit. Asylunterkünfte, Anfang der 90er. Sie schreiben da ziemlich positiv drüber. So, alle waren Teil der Community, sogar die Deutschen auch und alle haben sich geholfen. Da habe ich so gedacht, oh, war sie wirklich in Deutschland? Glauben Sie, wenn sie heute dahin käme als Dreijährige, wäre das auch noch so? Was haben Sie für einen Eindruck von Asylsituationen heute, falls Sie da so manchmal einen Einblick haben?
Ich war bis jetzt noch nicht in einem Asylheim, also jetzt als erwachsene Frau, kann mir vorstellen, dass die vielleicht überfüllt sind, dass das nicht so wie bei uns war damals. Ich glaube auch, wenn der Part vom Asylheim, wenn der von meiner Mama erklärt worden wäre, dann wäre der, glaube ich, trauriger. Ja. Weil ich habe halt nicht diese ganzen Sachen damals mitbekommen, so doll am Anfang, als wir im Asylheim waren. Für mich waren das einfach Kinder, mit denen ich noch mehr spielen konnte. Ich bin meinen Geschwistern schnell auf den Sack gegangen und dann war es halt so, ey cool, dann gehe ich halt zu den anderen Kindern und jetzt gar nicht so gemerkt, dass wir jetzt arm sind. Also ja. Das war, ich glaube, ich habe einfach das Beste draus gemacht als Kind so.
Ja, wahrscheinlich. Das war ja auch Anfang der 90er die Zeit wirklich dieser rechten Anschläge. Rostock, Hoyerswerda, Mölln, ja. Solingen. Hat Ihre Familie möglicherweise Angst gehabt? Schreiben Sie gar nicht drüber, aber haben Sie vielleicht im Nachhinein das erfahren mal, dass das nicht auch eine Zeit, die so ein bisschen angstbesetzt war?
Doch, auf jeden Fall. Natürlich hat man das erfahren und natürlich hatte man Angst, aber ich glaube, das war so ein Ding, was meine Mama uns nie gezeigt hat, dass sie Angst hat. Sie hatte immer Struggle, sei es jetzt irgendwie da, irgendwie hier mit den Ämtern oder sonst was, aber Angst habe ich in ihren Augen nie gesehen, ehrlich gesagt. Weil sie wusste, wenn wir sehen, dass sie Angst hat, dann kriegen wir auch Angst.
Sie schreiben aber auch, Nora, dass Sie das Gefühl, Mensch zweiter Klasse zu sein, das auch kennengelernt haben irgendwann, ne? Dass Sie ausgegrenzt und gemobbt wurden, dann später in der Schule schikaniert worden von deutschen Behörden. Das kennen Sie schon auch, ne?
Ja, klar.
Heute auch noch?
Ich habe ja erst meine Niederlassung habe ich erst seit Dezember. Das heißt, ich bin bis letztes Jahr Dezember noch immer zum Amt, habe mich da wieder nackt gemacht und jetzt immer noch, ne? Also die Leute denken so, dass ich so ein Hardcore super geiles Life hätte und sonst was und ich musste aber zwischen den Festivals dann immer noch zur Ausländerbehörde. Ich habe damals immer gesagt, ich bin wie Hannah Montana. Ich bin das eine Mal so auf der großen Bühne und werde so als Rapstar gefeiert und dann muss ich montags, direkt der Montag nach den Festivals dann zur Behörde und sitze dann da mit richtig vielen Ausländern und frage, ob ich noch länger bleiben darf. Ja. Das ist einfach, ja, das ist schon ein krasser Film auf jeden Fall für mich. Ja. Und aber deswegen thematisiere ich das ja auch, weil ich glaube, dass da viele Leute da draußen sind, die sich denken, oh, das ist bestimmt bei der gar nicht so, die hat bestimmt irgendwie Promi-Bonus oder so. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ist alles gleich wie bei den anderen.
Ja, Sie thematisieren das. Sie sind ja auch eine politische Künstlerin, sagen Sie auch immer. Sie haben ja auch mal eine Ausbildung angefangen als Sozialassistentin, lese ich da in dem Buch. Die haben Sie da nicht geendet, aber Sie wollten auch so eigentlich sagen, ich will Aufklärungsarbeit leisten bei Jugendlichen, über Sexismus zum Beispiel, damit die Jungs gar nicht erst so werden. Haben Sie diese Absicht dann letztlich irgendwie auch ein bisschen in die Musik gelegt? Also dieses
Ich glaube, jetzt bin ich trotzdem Erzieherin geworden. Aha. Also für mich ist es einfach dasselbe. Für mich ist es dasselbe, nur dass ich den jetzt nicht da mit den Jugendlichen sitze und denen irgendwas erkläre, sondern ich packe es einfach in einen Song und das hören die sich eher an, als wenn ich die jetzt zulabere 3 Stunden.
Ja, genau. Reichweite. Und, sie schreiben immer davon, die Reichweite nutzen. Ne? Das
ja,
machen sie.
Ja, alle reden vom Influencen, aber wie willst du, also, was influenzt du mich jetzt mit irgendeinem Produkt, wo zeitgleich jeder Werbung für macht für irgendeine Creme? Da glaube ich dir doch gar nicht, dass du das jetzt gerade mit Herz promotest, sondern du postest es genau montags um 18 Uhr, wo jeder andere irgendeine Creme promotet, die, wo man weiß, da wurden gezielt diese Leute gefragt, weil sie eine Reichweite haben. Das ist für mich kein Influencen. Das ist aber kein Influencen. Das ist so, das ist wie, wenn ich irgendwie an einem Drogeriemarkt vorbeilaufe und irgendeine Frau mir hinterher rennt und mir irgendwie ein Parfum auf das Handgelenk sprüht.
Ja,
so. Das ist genau das. Das ist einfach so dieses, ich weiß, dass du Geld dafür bekommst und wenn du mich jetzt damit zulaberst, dass ich mir dieses Parfum kaufe und das voll zu mir passt, das ist einfach nur eine Lüge. Dann bist du einfach ein fucking Lügner und influenzt mich gar nicht mit deiner Scheiße, sondern Influencer und das Wort Social Media, da steckt es ja drin. Da fangt mal an, soziale Sachen zu machen, anstatt asoziale Sachen so.
Was ich ja sehr beeindruckend auch finde, das ganze Kapitel über ihren, ja, eigentlich ihren Bruch mit ihrer Mutter, weil sie eben sich den Regeln des Islam widersetzt haben. Sie haben gesagt, danach will ich nicht leben. Ich will das Gleiche, was Jungs dürfen. Diese Rollenvorstellungen sind nicht meine. Und jetzt leben sie heute als, das schreiben sie auch, schwarze Bankertante, den Begriff benutzen sie hier in Deutschland. Was war eigentlich die größere Herausforderung, diesen Bruch zu riskieren, zu sagen, ich gehe da weg oder jetzt wirklich als schwarze Bankertante hier zu leben in diesem Deutschland?
Nee, ich glaube, der Bruch war schon extrem. Ja. Das war wirklich das Riskanteste und Mutigste, was ich in meinem Leben getan habe. Wirklich. Also da musste ich auch echt manchmal mit meinen Geschwistern sitzen wir da und sagen, boah, du warst echt ein Savage.
Also aber es ist gut ausgegangen, ne? Ihre Mutter kam irgendwann klar damit, was sie als Rapperin machen. Also gerade im Duo mit Sixten wirklich böse Wörter benutzen, halbnackt in Videos rumtanzen oder ganz nackt, ich weiß nicht
mehr. Aber das hat sie mir auch echt, also das war echt schwierig für die.
Ja.
Das war echt schwierig für die und der Wendepunkt war dann halt wirklich, als mein Opa gestorben ist. So. Also der Wendepunkt war, meine Nichte ist geboren und 3 Monate später ist mein Opa verstorben. Und das war einfach genau das war der Grund, warum dann meine Mama auch nicht mehr von uns was verlangt hat und wir auch nicht irgendwie sie mehr so zugelabert haben. In dem Moment war das dann halt auch alles so, dass alles, was ich getan habe, habe ich ihr vorher mal geschickt. Also ich wollte nicht, dass sie irgendwas im Internet findet. Also ich habe ihr immer gesagt, ey, schick dir gern was. Und dann war es halt auch wirklich so, dass sie dann nach und nach halt auch, ich muss echt sagen, meine Solo-Songs und alles, das feiert die extrem. Weil es sind halt so, auch so Liebeslieder und so, das ist halt genau ihr Ding. Das ist so ihre Art Musik, die sie mag. Und da gibt es auch bestimmte Lieder, die sie total feiert. Aber halt natürlich die ganzen Crackhorn-Sachen, die ganzen Sixten-Sachen, da gibt, weißt du, das ist halt so schwierig für sie, aber meine Solo-Sachen, alles, was halt keine Beleidigungen und sowas hat, das mag sie sehr.
Sie haben ja nicht nur ihre Mutter anfangs schockiert, sie schreiben sie auch auf, wir spalten die Nation mit Sixten, ne? Weil sie eben einfach heftig gerappt haben. Sie haben eigentlich das gemacht, was die Männer da auch machen. Zeigte aber auch, dachte ich so, dass in der Rap-Szene wieder die gleichen Rollenmuster existieren, aus denen sie eigentlich ausgebrochen sind in ihrer Familie, oder? Männer haben sie angemacht dafür, dass sie das Gleiche tun, was diese Rapper tun.
Ja, ich glaube, deswegen kam ich auch so gut damit klar. Also es war so, schon diese alte Kamellen, Alter, wow. Okay, schon wieder dasselbe Spiel. Ich glaube, vielleicht war es deswegen so, dass ich so gut damit klarkam. Oder das ist halt so für mich immer so ein Ding, wenn dann irgendwie da jemand sitzt und fragt, weiß deine Mutter eigentlich, was du tust? Und dann ist es einfach eine und dieselbe Person, die dieselbe Musik macht. Und dann frage ich mich, weiß dein Vater eigentlich, was du hier sagst und was du mich fragst? So unglaublich. Und das ist so das Ding. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich die ehrlichste Künstlerin, was das angeht. Ich zeige meiner Mutter alles. Meine Mutter weiß alles. Jede Sache, bevor es im Internet kommt, weiß sie einfach. So, und das ist eigentlich mein Hauptgewinn. Dass ich wirklich kein fucking Geheimnis von meiner Mutter habe, so. Und das ist eigentlich mein Kampf gewesen, den ich schon seit ich klein bin geführt habe, dass ich wollte, dass sie mich mag, so wie ich bin. Und ich bin so geblieben, wie ich bin, und sie mag mich deswegen. Deswegen kann mir keiner irgendwas erzählen, von wegen, weiß deine Mutter, was sie macht. Ja, meine Mutter weiß, was ich mache. Alles, was ich mache, jeden Move weiß sie sogar schon 5 Tage, bevor du das überhaupt weißt. Deswegen finde ich diese Frage immer so blöd und dieses ganze Frauen hier, Männer da im Rap so, oh Leute, die habe ich alle gefressen. Das Ding habe ich schon vor 10 Jahren durch. Da gab es noch keinen richtigen Deutschrap so oder vor 20 Jahren besser gesagt. Deswegen ist das für mich so, gar nichts mehr. Wenn mir irgendjemand mit so sexistischen Frauen dürfen dies, Männer dürfen das, Sachen, ich so, oh Leute, Alter, das hat mein Cousin und mein Bruder durch. Ja.
Das nicht, aber wenn ich sage, warum machen die das gleiche Ding, was die Männer machen, ist auch vielleicht irgendwie stumpf, oder? Also jetzt auch sagen, wir sind genauso sexistisch.
Das ist so, dieses den Spiegel einfach vorhalten. Ja. So. Okay. Das ist einfach den, warum findet ihr das bei uns auf einmal so krass und bei
denen? Nee, ich finde das bei denen genauso krass.
Ich meine die Leute so. Warum regen die sich auf, dass wir das Ding machen, dass wir auf einmal jetzt Fotze oder so sagen, aber selber feiern die genau so eine Songs, wenn die von Männern kommen. Hört sich das an, brauche ich jetzt eine tiefere Stimme, damit du das feierst? Oder woran liegt es? Liegt es wirklich an meinem Geschlecht oder so? Mhm. Also es ist halt immer so hardcore lächerlich und deswegen haben wir das ja auch gemacht. Und das war ja auch so das Ding, warum wir das auch so lustig fanden und warum ich dann auch nicht so verstanden habe, warum die Leute da so rummeckern. Und genau diesen Style habe ich zum Beispiel auch bei meinem neuen Album. Da sage ich halt, also da hört man das halt einfach komplett raus. Da halte ich den Männern der Nation den Spiegel vors Gesicht und habe halt auch einen sexistischen Song geschrieben. Also halt, ne, einen sexistischen, sarkastischen Song. Das muss ich auch noch immer dazu sagen, weil die Leute sind so blöde manchmal, die checken das nicht. Deswegen muss man es jetzt seit neuestem immer erklären. Es ist voll traurig, dass ich einen Witz erklären muss, aber ja.
So, aber ein bisschen finde ich Soloalbum schon ein bisschen anders. Ich habe schon gedacht, ach, ein bisschen will sie weg von diesem Image, was sie dann...
Ach so, nee, das jetzt nicht. Das, was jetzt draußen ist. Ich meine jetzt aber das, was ich jetzt gerade gemacht habe oder was ich jetzt zu 70% fertig habe. Ja. Da merkt man halt wieder, dass es auf jeden Fall wieder eine Rap-Nora ist, die dann... Und das ist halt das Gute. Du kannst mit Rap-Musik kannst du halt einfach auch so gut auf sozialkritische Sachen aufmerksam machen. Und das ist halt das, was ich halt dieses Mal bei dem neuen Album, was noch nicht draußen ist, gemacht habe. Ja.
Okay. Wenn ich es richtig verstehe, das wollen ja immer alle wissen, warum haben die sich denn getrennt? Das war doch so erfolgreich, ne? Sixten, also wenn ich es aus ihrem Buch richtig verstehe, hat es schon auch ein bisschen mit ihrer politischen Motivation zu tun, dass sie sich da nicht so einig waren. Sie wollten mal mehr in eine politische Richtung und Juju vielleicht nicht.
Ja, ich glaube, das waren sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube, das waren sehr, sehr viele Sachen, die ich auch mit mir rumgetragen habe und so. Und ich glaube, da kann sich jeder, wenn er das im Buch nachliest, kann sich jeder da eine eigene Meinung bilden. Deswegen habe ich es auch so sachlich wie möglich halt versucht zu erklären. Und da glaube ich, dass die Leute wahrscheinlich einfach selber checken werden, wenn sie den Part vom Buch lesen, was ich damit gemeint habe.
Mhm. Ja, sie schreiben auch deutlich, dass sie enttäuscht sind von der deutschen Rap-Szene. Die ist rassistisch, sexistisch, homophob. Sie haben auch immer viele üble Kommentare unter ihren Videos. Ja, aber glauben Sie, können Sie da Einfluss ausüben und das ändern? Sie sagen auch, ich möchte gerne, dass die Leute zu meinen Konzerten kommen und nicht Angst haben müssen, nur weil sie jetzt schwul sind und meinetwegen... Rap
also auch auf meinen Konzerten auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Awareness hoch 10. Da wird keiner irgendwie blöd angemacht oder sonst was. Es gab schon Konzerte, wo ich mittendrin bemerkt habe, dass da ein Mädel sexuell belästigt wird. Und da habe ich einfach abgebrochen, habe gesagt, ey, weißt du was, du, tschüss, du passt hier nicht in die Community rein, hier werden keine Leute angefasst, du musst jetzt gehen. Und so ist es halt natürlich schwerer auf einem Festival bei so vielen Menschen vor der Bühne, zu checken, ob da jetzt ein Mädchen von hinten an den Arsch gegrapscht wird oder nicht. So, aber
glauben Sie, dass Sie da ein guter Einfluss sind oder dass das irgendwann mal was bewirken wird, dass Sie da jetzt mal so reinhauen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hoffe ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt auf irgendwelchen homophoben Festivals, also was heißt homophobe Festivals, aber dass es auf irgendwelchen Festivals, wo so sehr, sehr rap-lastig ist, dass sowas noch geduldet wird. Ich glaube einfach, dass es jetzt mittlerweile, dass es jeder gecheckt hat und dass man das einfach, ich glaube, dass sie das einfach checken, dass es einfach dumm ist.
Hm. Ja, Nora Habib Omar, der deutsche Pass fehlt noch zum Glück. Glauben Sie, den kriegen Sie irgendwann?
Ja, da habe ich hier die letzten Tage leider negative Sachen darüber gehört, also mit meinem Anwalt und so. Deswegen, wir sind auf jeden Fall trotzdem immer noch am Hoffen, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, leider.
Weißt du, was ich meine? So heißt erstmal ihre Autobiografie. Yes. Bei Ullstein erschienen. Ja, und ein Album steht auch in Kürze bevor. Ne?
Genau. Und dann wissen Sie nämlich, was ich meine. Weil das glaube ich, dass Sie sich das dann anhören und dann auch wissen, was ich meine.
Ich habe doch das Buch gelesen. Ich verstehe jetzt alles, was Sie meinen.
Genau.
Danke, Nora.
Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und ganz, ganz liebe Grüße an die Redaktion und alle.
Nora Habib Omar über ihre Autobiografie Weißt du, was ich meine? Erschienen bei Ullstein, 200 Seiten. Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer. Sie können uns hören in der kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek-App, bei Spotify und auch natürlich auf der Homepage deutschlandfunk.de/Corso.
Corso. Kunst und Pop.